Michael Bickel ist über 60 Jahre alt und der Gründer von Sachkunde-Gurus, die ich tatsächlich noch nicht kannte bis vor kurzem. Ich durfte Michael kennenlernen durch den Kontakt von Matthias Wiegel und ja, habe jetzt einen Podcast mit ihm aufgenommen über seine Story in der Finanzdienstleistungsbranche. Und ja, es geht, ja, wie es kaum zu erwarten ist, aus dem Strukturvertrieb heraus über Führungspositionen bei großen deutschen Banken und ja, dann am Ende, als ja eigentlich schon wo andere in Rente gehen, gründet er mit zwei anderen jungen Gründern, die zu dem Zeitpunkt noch irgendwie um die 30 waren, ein neues Unternehmen und ja, mischt gerade den Weiterbildungsmarkt in unserer Branche auf. Ein sehr spannendes Gespräch, über dreiviertel Stunde, aber sehr inspirierend, sehr ja motivierend. Ein cooler Gesprächspartner, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir jetzt auch viel Spaß bei meinem Interview mit Michael Bickel von den Sachkunde-Gurus. Los geht's. Ja, moin Michael, ich freue mich auf unser Gespräch, schön, dass du da bist.
Moin Thorsten, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne, wir haben uns auf der DKM kennenlernen dürfen, zumindest persönlich und ja, haben sofort gemerkt, irgendwie wir müssen mal einen Podcast machen und heute machen wir das und ja, damit mal jeder weiß, wer ist denn jetzt Michael Bickel, lass uns ein bisschen über dich sprechen, denn du hast ja schon ein bisschen Track Record aufbauen können in unserer Branche. Die eine oder andere Station durchlaufen, die ja auch sehr spannend ist. Also ja, erzähl mal ein bisschen, wie ist das bei dir gelaufen? Welche Stationen hast du so durchlaufen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dann irgendwann mal kennenlernen durften?
Ja, dass ich so viel Track Record habe, liegt auch daran, dass ich im Sommer 60 werde. Also insofern habe ich auch Zeit, Track Record aufzubauen. Ich habe nach dem Abitur mal Bankkaufmann gelernt, Mitte der 80er Jahre. Das war tatsächlich damals noch was sehr Besonderes, denn die aus der Zeit kommen, wissen, dass man Mitte der 80er Jahre, es hatten sich 1000 Leute auf meinen Ausbildungsplatz beworben. Wow. Aus mir bis heute unverständlichen Gründen haben die dann nicht genommen. Und so habe ich also dann bei der Westdeutschen Landesbank meine Bankausbildung gemacht. Dann angefangen zu studieren, bin aber schon während des Studiums in den Finanzdienstleistungsvertrieb gegangen, Anfang der 90er. Also genau gesagt, gestartet bin ich, glaube ich, am 3. Januar 1991 beim AWD, also durch die Strukturvertrieb. Damals war das eher noch, also da hatte das noch ein anderes Image als es heute im Rückspiegel. Und das
war das so? Also war,
ja. Okay. Also war bei weitem nicht so, vielleicht ist es auch ein bisschen verklärte Rückspiegelbetrachtung, aber bei weitem nicht so verbrannt, wie das heute ist. Das war eine ganz andere Zeit. Und also wir zum Beispiel waren auch, so wie wir zusammengearbeitet haben, alle Bankkaufleute, da war so wie keiner dabei, der jetzt vorher Metzger war und dann in den Finanzdienstleistungsvertrieb gegangen ist.
Ah, okay. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, dass das auch früher schon so war.
Du, das war möglicherweise auch so und das war wahrscheinlich auch da so, aber die, mit denen ich überwiegend zusammengearbeitet habe und mit denen ich auch dann fast 5 Jahre zusammengearbeitet habe, das waren alles sehr gut ausgebildete Leute, die auch heute alle sehr erfolgreich in der Branche sind. Also insofern.
Okay. Und auch in der Zielgruppe, also in der Bevölkerung war auch dieses Thema Finanzvertrieb noch nicht so verrucht wie heute?
Ganz anders. So wie ganz anders. Okay. Das lag natürlich auch, damals gab es kein Internet. Ne? Damals die und Banken waren deutlich passiver in allem, was sie gemacht haben. Und dieser Allfinanzgedanke, der war tatsächlich damals komplett neu. Also, du hättest ja bei keiner Bank eine Versicherung bekommen und umgekehrt eben auch nicht, ganz im Gegenteil. Banker waren ja so, dass die gesagt haben, ich bin Bankkaufmann geworden, um nicht Versicherungskaufmann zu werden. Und das hat sich natürlich in der Zeit dramatisch gewandelt, aber damals war das eben so. Und deswegen hatte ich auch wirklich kein schlechtes Gefühl oder irgendwie gedacht, boah, das darfst du doch nicht machen, sondern ganz im Gegenteil. Also wirklich, das ist eine Riesenchance. Das ist ein toller Markt und das war damals aus meiner Sicht auch so. Es war übrigens alles ein bisschen einfacher, weil der Markt natürlich auch wesentlich weniger komplex war, als er heute ist.
Ja, es ist ja cool. Also ich kann mich ja noch an die Zeit erinnern, wo ich in den Strukturvertrieb eingestiegen bin. Und da war es wirklich so das erste halbe Jahr. Also es war ja Anzugpflicht, ne? Du musstest ja Anzug tragen. Gut. Und
die erste waren dunkelblauer.
Genau, richtig. Und das war ja auch bei mir 2006, 2007 noch so, wo ich meine ersten Monate da verbracht habe. Und da war es wirklich so, ich habe den Anzug in eine Sporttasche gepackt und mich dann im Büro umgezogen, ne, damit halt zu Hause erstmal keiner merkt, was ich da mache. So, und erst als es lief, so einigermaßen, hat man sich dann geoutet irgendwann, ne?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, nach meinem Gefühl war es damals anders. Nichtsdestotrotz war es auch nicht viel einfacher. Also es war durchaus auch eine herausfordernde Zeit zwischendurch. Wir waren sehr mutig. Wir haben damals dann so eine ABD-Geschäftsstelle aufgebaut in Münster. Jetzt kam ich ursprünglich aus Dortmund. Das war also für uns auch neu. Und also man hatte so ein bisschen so eine Gründeridee. Es wurde ja aufregend, aber es war eben auch irre anstrengend. Also wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, um das dann auch aufbauen zu können. Wir waren auch mutig. Ja. Also das kann man wirklich nicht anders sagen.
Ja, cool. Und für was hat es dann bei dir gereicht im Strukturvertrieb? Also wie weit bist du da gekommen? Welche Entwicklung hast du denn?
Damals war ABD Direktionsassistent. Ich hatte also zwei Führungskräfte unter mir und dann eben den Schaffvorsitz, ich sag mal maximal 30. Also ein richtig großer Riesen bin ich nicht geworden. Das ist eigentlich nur das mittlere Management in so einem Strukturvertrieb, der ist tatsächlich, finde ich, also auch das rückblickend betrachtet, vielleicht am schwersten, ne? Weil du, dann hast du echt die most workload, würde ich
sagen. Ja, genau, du bist ein Arbeitstier. Ja.
Das war wirklich so. Aber wir waren euphorisch und jung und hatten Ideen und haben das auch so lange wie möglich durchgezogen. Ich habe dann irgendwann die Identifikation verloren tatsächlich und habe gemerkt, das ist nicht mehr meins und bin dann auch gegangen. Also bin dann 94, 95 irgendwann weggegangen und habe bin zur Dresdner Bank gegangen. Hätte mich jemand gefragt, willst du nicht zu uns kommen? Und dann habe ich knapp 2 Jahre Vermögensberatung bei der Dresdner Bank gemacht. Das war was völlig anderes, weil es ein Angestelltenverhältnis war, was ich bis dahin sozusagen gar nicht kannte. Und es war rich und super rich als Kunden. Also was man in der Regel im strukturierten Vertrieb, wenn man irgendwo mehr oder weniger auf dem weiten Feld Kunden akquiriert, der nicht sofort automatisch hat. Ja. Und das war da der Fall. Es war also ein ganz, ganz anderes Leben und eine ganz, ganz andere Welt. Und auch spannender. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Aber ich bin, sagen wir, auf einer Skala von 1 bis 10 liegt meine Lenkbarkeit bei 0,5. Das heißt, es hat, glaube ich, 2 Wochen gedauert, bis ich das erste Mal mit meinem Chef aneinander geraten bin. Und das hat sich dann eigentlich auch durchgesetzt, bis zu dem Tag, wo wir gesagt haben, es macht nicht so richtig viel Sinn. Und ich hatte parallel, lustigerweise über meinen damaligen Chef, den mobilen Vertrieb der Deutschen Bank kennengelernt. Das war Ende 96.
Ja.
Und da bin ich da eingestiegen, am Januar 97, bin ich dann zum mobilen Vertrieb der Deutschen Bank gegangen. Es war damals noch ein sehr kleines Baby. Ich erinnere mich, dass, ich weiß nicht mehr genau, ich würde mal sagen, gab es bundesweit vielleicht 150 Menschen, die das gemacht haben.
Okay.
Wer das jetzt einmal hört, sagt, Quatsch, waren schon 300, fein, ich weiß nicht mehr genau.
Es war auf jeden Fall klein,
genau. Ja. Und es war so unterm Radar, also die Deutsche Bank hat das gar nicht so richtig wahrgenommen, man war so der, man war ja Teil der Filialteams, also ich war tatsächlich wieder selbstständig, war also selbstständiger Handelsvertreter, war aber Teil eines Filialteams, in dem Fall des Filialteams der Deutschen Bank in Dortmund. Und man war dort immer erstmal der vom Herold. Weil es eine Kooperation damals gab zwischen Deutscher Bank und Deutscher Herold, später dann Zürich und die und viele haben den mobilen Vertriebler wahrgenommen, als der verkaufte die Versicherung.
In dem Laden. Das war ja auch so, ne?
Und wahrscheinlich war es auch so. Ja. Aber ich hatte ein bisschen den Vorteil, dass ich eben ja sehr viel Allfinanz schon gelernt hatte über viele Jahre. Und ich konnte natürlich letztlich alles von der Unterhalterhaftpflicht bis zur Baufinanzierung dort verkaufen. Das habe ich auch gemacht. Und es hat von vornherein, also wirklich fast von der ersten Minute an, sehr, sehr gut funktioniert. Und war, da war ich auch erfolgreich. Also sehr erfolgreich. Das kann man, glaube ich, mit vom Kundenrecht behaupten.
Cool.
Und ja, du wolltest doch einfach an.
Nee, alles gut. Also ich finde es spannend. Ich habe tatsächlich auch mal einen Berührungspunkt gehabt mit dem mobilen Vertrieb der Deutschen Bank. Als ich aus dem Strukturvertrieb ausgeschieden bin, hatte mich in Hamburg mal Filialleiter da aus Hamburg-Winterhude oder zumindest einer, der da zuständig war für das Thema, hatte mich auch mal eingeladen zum Gespräch, aber hat dann zu dem Zeitpunkt nicht gepasst.
Okay. Hamburg war auch immer besonders erfolgreich. Also ich glaube, das ist heute noch so, aber damals, wollltest du mal ein bisschen von hinten auf, ich habe ja später dann eine Region auch geleitet und Hamburg war ein sehr, sehr anspruchsvoller Wettbewerber für uns, die wir aus dem Ruhrgebiet kamen. Also ich habe letztlich wieder wegen des Themas Lenkbarkeit, denke ich, ich wollte was gestalten. Ich hatte das Gefühl, dass man in diesem Laden wirklich was bewegen kann. Also ich hatte das Gefühl, dass ich gut mit den Leuten klarkam. Mich haben immer alle irgendwas gefragt, also auch Kollegen aus dem mobilen Vertrieb. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis dann auch mein damaliger Chef, den ich sehr schätze, gesagt hat, Mensch, übernimm doch mal hier so eine kleine regionale Funktion. Dann habe ich quasi alle Finanzberater in der damaligen Marktregion Dortmund, hieß das, begleitet. Das waren 10 um den Dreh.
Ja.
Das habe ich ganz ordentlich gemacht. Dann ist der Leiter des stationären Vertriebs dort, also der für die Region zuständig war, gewechselt nach Bochum und hat gesagt, Mensch, wollen Sie nicht mitkommen? Jemand wie Sie kann ich gebrauchen. Und dann überlegt, also ich saß wie die Made im Speck in Dortmund.
Ja.
Also wirklich, du hast hier wirklich einen Haufen Geld verdient und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und es war easy.
Ja.
Und da war ich aber, also noch keine 40, ne? Und dann habe ich gedacht, wenn du jetzt Nein sagst, dann ist das dein Karriereende.
Ja.
Weil Bank funktioniert ja trotzdem. Also du bist zwar selbstständig, aber du bist ja letztlich auch in diesem ganzen Konstrukt auch abhängig von dem, was in dem sogenannten stationären Vertrieb da passiert.
Ja, total.
Jemand, der selber als großes Talent in der Bank galt und da schon eine hohe Führungsposition hatte, wenn der sagt, folge mir, dann, und du sagst, nee, dann ist das mal abgebrochen. Also habe ich gesagt, ich gehe nach Bochum, habe ich auch gemacht. Ja. Bin dann ein Jahr in Bochum gewesen. Das war tatsächlich nochmal schwierig, weil ich da, also from the scratch, ne, da kannte ich niemanden. Ich hatte eine neue Mannschaft, völlig neue Kollegen, keinen Kunden, den ich kannte. Hab das aber auch ganz gut hinbekommen und das hat dann nochmal Aufmerksamkeit erlebt. Und da bin ich tatsächlich gefragt worden, ob ich nicht quasi so eine ganze Region, damals gab es auch 20 Regionen der Deutschen Bank, das gibt es auch noch 5. Und ob ich nicht eine leiten wollte, das waren damals, waren da um 70 Finanzberaterinnen und Finanzberater mit so dem Zentrum in Essen, westliches Ruhrgebiet, sagen wir, von knapp holländische Grenze bis eben kurz vor Bochum. Und das habe ich dann, also durfte ich machen, habe ich auch gemacht und habe ich 6 Jahre lang, meines Erachtens, und wenn man die Leute so fragt, auch ganz ordentlich gemacht. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war eine tolle Zeit.
Das heißt, du hast da, ich sag mal, so ein bisschen auch so Coaching-Position eingenommen und
Ich war tatsächlich der Leiter mobiler Vertrieb, so hieß das dann, oder die offizielle Bezeichnung war damals Sales Coordinator. Vorher war ja Sales Manager, dann war ich Sales Coordinator und brauchte also so eine Position. Und ich war für die Steuerung verantwortlich dann. Ich war auch Teil der erweiterten Geschäftsleitung der Region. Also das heißt, ich saß da jeden Montag mit den anderen Kollegen in der Geschäftsleitungssitzung, was echt spannend war. Ne? Also weil das hat mich natürlich auch neu, so eine schöne Anekdote, die ich durchaus erzählen kann. Ich hatte ja nun wirklich darauf hingearbeitet, irgendwann mal dahin zu kommen. Und meine damalige Chefin, den Namen kann ich sagen, Gerda Potrick, die ist lange nicht mehr bei der Bank, aber ich habe zum Glück noch einen Kontakt zu ihr, die ein zauberhafter Mensch, aber auch eine knallharte Führungskraft. Also die wusste schon, die hat da zwischenzeitlich über 1000 Banker befohlen. Da musst du schon einigermaßen pfaff sein.
Ja.
Und die hatte mich ausgewählt in so einem ganz konspirativen Treffen noch. Da trafen wir uns montags abends wäre wieder der Tiefgarage der Bank, weil keiner das mitkriegen durfte, dass ich jetzt möglicherweise in die Region komme. Also kannst du dir nicht vorstellen, das war echt ganz merkwürdig.
Geil.
Naja, und dann war alles durch und dann war die erste Geschäftsleitungssitzung montags morgens um 9 und war natürlich ganz aufgeregt und bin schon extra früher losgefahren und kam 2,5 Stunden zu spät. Sperrung, auch ich kam ja aus Dortmund nach Essen, das sind nur 55 Kilometer, aber wer das schon mal gemacht hat, der weiß, da kann eine Menge passieren, bei Sperrung auf der Autobahn und ich weiß nicht was alles. Also ganz, ganz gruselig. Ich bin 30 Zentimeter kleiner in diesen Raum reingekommen. Das war die Deutsche Bank in Essen, war ein ganz altes Gebäude, dieser Konferenzraum war gefühlt 200 Quadratmeter groß und 8 Meter hohe Decken. Und da saßen 6 Leute und warteten auf mich. Also mehr oder weniger, die haben natürlich angefangen, aber ich vergesse das nie. Und ich komme rein und wusste auch gar nicht, was ich groß sagen sollte. Und dann sagte Gerda Potrick, hallo Herr Mickel, herzlich willkommen in unserer Runde. Wer zu spät kommt, ist zu spät losgefahren. Das war alles.
Ja.
Ich bin 6 Jahre lang jeden Montag da gewesen, war nicht einmal mehr zu spät.
Ja. Ja, ja gut, aber ja, was willst du da noch sagen? Ne?
Das war wirklich ein großartiges Erlebnis. Aber wie gesagt, es hat ganz großen Spaß gemacht und war eine schöne Zeit.
Dann bist du 2012 bist du da raus, ne?
Ja, ich habe vorher noch einen kleinen Schritt gemacht.
Okay, ja.
Und zwar hat die Deutsche Bank, der mobile Vertrieb der Deutschen Bank, sogenannte Finanzagenturen angefangen zu gründen. Das heißt, so ich mal eigenständige Filialen, könnte man heute sagen, die aber unter Führung von selbstständigen Finanzberatern gebaut.
Ah, okay.
Warum auch immer hat man mich mit reingenommen in dieses Projekt von vornherein. Das heißt, ich war Teil des Projektteams, habe dann auch hier in Berlin, wo damals auch das Zentrum des mobilen Vertriebs war, mitgearbeitet mit dem ganzen Thema und bin dann tatsächlich nochmal 3 Jahre Vertriebsdirektor gewesen in dieser neuen Organisation Finanzagenturen und habe dort dann eben Finanzagenturen begleitet über ganz Nordrhein-Westfalen, also von Heinsberg bis an der holländischen Grenze unten bis Ibbenbüren, also weit im Norden. Das kann ich jetzt kurz machen, das hat nicht so richtig gut funktioniert und das war auch mit einer der Gründe, warum ich dann letztlich ausgeschieden bin. Also der Erfolg ist ausgeblieben.
Ja.
Ich wurde dann auch schlechter, das muss man wirklich sagen. Ich habe einfach nicht mehr so gut gearbeitet und dann immer den Punkt, wo die Bank sich eh neu aufgestellt hat und man brauchte ein paar weniger Führungskräfte und dann haben wir uns geeinigt, das ließ jetzt mal ohne mich versuchen. Und dann bin ich tatsächlich ausgeschieden. Das war letztlich Ende 2013, mit ein bisschen Übergang bin ich dann gegangen, genau.
Ja, okay. Und dann hast du aber, dann kam noch nicht Sachkunde-Gurus, nee. Sondern dann kam noch eine Position dazwischen, ne?
Genau, ich musste tatsächlich, also ich war noch nicht wohlhabend genug, um schon aufzuhören zu arbeiten.
Ja.
Musste mir also was einfallen lassen, denn da war ich, das war Ende 40 und hab dann, wie jeder ausgeschiedene Bankmanager, hab gesagt, ich werde jetzt mal Coach und Berater, das hab ich da gemacht, hatte ein bisschen das Glück, dass ich schon Kunden hatte und zwar außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche. Über Freunde, die gesagt haben, Mensch, du kannst das doch gut, du bist gut vor einer Gruppe, du kannst den Leuten das gut erklären. Und so bin ich also in diese Führungskräftebegleitung reingekommen.
Ja.
Und so Anfang 2014 gleich. Das war schon mal großes Glück, weil dadurch hatte ich eben sofort was zu tun. Und parallel habe ich Fachausbildung für Finanzdienstleister gemacht. Im Wesentlichen über meine Beziehungen zur Zürich, die ich ja über 17 Jahre Deutsche Bank aufgebaut hatte. Ja. Da kannte ich eben auch eine Menge Leute und die haben ähnlich auch gefragt, Mensch, wir haben gehört, du bist jetzt selbstständig und frei und wir brauchen hier Trainer, du bist so gut von der Gruppe und also das hat auch funktioniert. Und so habe ich also parallel dann im Grunde 2 Stränge aufgebaut, nämlich einmal Führungskräftebegleitung und einmal eben Fachausbildung.
Ja.
Und dann kam kam ganz am Anfang dieser 34F, also der Finanzanlagenvermittlungsverordnungsschein, den man auf einmal brauchte. Man durfte also nicht mehr einfach Finanzanlagen verkaufen, sondern musste zum Glück dafür eine Qualifizierung haben.
Aber war das nicht schon 2009 oder so?
Der kam später. Aber jedenfalls, also war das damals noch so, dass kaum einer den hatte.
Ja, okay. Ja.
So, denn ich weiß, dass die Zürich mich dann gefragt hat, kannst du hierbei erstmal unsere Top-Agenturen alle ausbilden? Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und mir das muss mir erstmal auch, ehrlich gesagt, das IHK-Wissen selber drauf schaffen.
Wollte ich gerade sagen, weil bloß weil du ein Top-Vertriebler bist, heißt das ja noch lange nicht, dass du auch ein Fachtrainer bist, ne? Also in der Theorie, ne? Das ist ja nochmal ein anderes Spielfeld.
Ja, absolut. Also das war auch, tatsächlich waren auch die ersten Seminare, es gibt heute noch guten Draht zu den ersten Teilnehmern. Ich sag mal, das war für alle Beteiligten herausfordernd. Trotzdem haben wir die Prüfung gestanden. Also insofern war das nicht so ganz schlecht, aber das hätte man alles viel besser machen können. Und später haben wir das natürlich auch viel besser gemacht.
Ja, ja, ja.
2016 kam dann 34i dazu, also Immobiliardarlehen. Und da würde ich mal sagen, war ich einer der ersten bundesweit, der das überhaupt in Schulungen angeboten hat.
Okay.
Und das auch ganz gut. Jetzt war ich natürlich auch schon routiniert und wusste, worauf kommt es an bei so IHK-Prüfungen. Und natürlich auch, also ich war natürlich viele große, wie was ich, Going Public oder die DVA oder so, die das natürlich auch angeboten haben. Aber als Einzelkämpfer, würde ich mal sagen, gab es nicht so viele, die das so gemacht haben wie ich.
Ja.
Und dann, also jetzt sozusagen den Bogen zu Sachkundebüros zu spannen, weil du danach gefragt hast. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich immer dasselbe erzähle.
Ja.
Was bei Prüfungsvorbereitungen ja auch klar ist. Im Grunde ist ja wie ein Lateinlehrer, ne?
Genau.
Jedes Jahr hast du dieselbe Gruppe und jedes Jahr erzählst du das gleich.
Ja.
Und habe dann angefangen, darüber nachzudenken, auch mit Blick auf Internet und was man alles so gesehen hat. Das war, wie gesagt, 2017 so um den Dreh. Wie kann ich das digitalisieren? Und Kurse belegt und geguckt, wie kann man das machen? Und YouTube-Videos und so weiter. Und relativ schnell festgestellt, ich bin ja auch kein Digital Native. Es war relativ aussichtslos gewesen, das alleine zu machen. Hatte das schon wieder an den Nagel gehängt, den Gedanken. Und dann, wie es der Zufall will, bin IHK-Prüfer hier in Berlin und das ganz gut vernetzt mit der IHK. Und mich rief die Dame, die hier verantwortlich ist für den ganzen Kram an und sagte, du, hier ist jemand, der sucht jemanden, der 34i-Inhalt hat, also Immobiliardarlehensvermittlungsinhalt, die würden das gern kaufen. Du machst das doch. Ich so, ja, stimmt, dann gehe ich mal mit denen ins Geschäft oder ins Gespräch. Ja. Das war letztlich fast die Geburtsstunde von Sachkunde Gurus. Denn da habe ich meine beiden heutigen, also meine Gründungspartner kennengelernt, die eben gesagt haben, wir würden das gerne abkaufen. Ich habe gesagt, nee, möchte das nicht verkaufen, möchte das mit euch zusammen machen, weil ich da natürlich gesehen habe, die beiden Jungs waren Anfang 30, Top-Internet-Entrepreneurs, die noch eine andere Firma gerade durch die Decke brachten. Ich wusste, mit denen, wenn du hörst, was die sagen, dann könnte das was werden.
Ja, okay.
Und dann haben wir tatsächlich, ich glaube, wir haben das erste Gespräch im Januar 2019 geführt und haben die Firma im April 2019 gegründet und hatten im Mai 2019 das erste Produkt auf dem Markt. Cool. Und das muss ich noch erzählen, weil das so abenteuerlich war. Ich hatte zu der Zeit einen Coaching-Auftrag, Führungskräfte-Coaching-Auftrag in Stuttgart. Und habe das ganze Jahr bei einer großen Versicherung dort Führungskräfte begleitet. Bin dann immer montags morgens hingeflogen, Donnerstag, war Freitag zurück und habe dann immer abends da in so Bistro gesessen, neben meinem Hotel und habe Sachkundegruß geschrieben. Dann war da ja kein Text.
Ja, krass.
Und Fragen entwickelt und so weiter. Und die anderen beiden haben eben Marketing und die Technik gemacht. Also einer war verantwortlich dann eben für den ganzen, irgendwie eine Lernsoftware zu bauen, die wir auch nicht haben. Und der andere hat das ganze Marketing aufgesetzt, dass man uns auch irgendwann sieht.
Ja.
Und das ging alles innerhalb von 6 Wochen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Nee, heute wird es 3 dauern.
Na, du hast heute ChatGPT, das stimmt natürlich.
Ja. Gibt's da Richtlinien, also wie solche Fragen aufgebaut werden müssen, wie Inhalte aufgebaut werden müssen, oder kann das theoretisch jeder sagen, hier, ich habe das Know-how, ich schreibe jetzt mal ein paar Fragen zusammen, ich stelle ein paar Inhalte zusammen und mache Prüfungsvorbereitung für die IHK?
Ja, leider ja. Also das heißt, also leider letzteres. Also kannst, es gibt ja auch ein paar Anbieter am Markt, wo sich da wundert, wieso kostet das Online-Programm nur 39 Euro? Das hat dann möglicherweise was damit zu tun, dass genau das passiert. Also du hast überhaupt keine Vorschrift, du kannst auch kompletten Unsinn da reinschreiben. Also weißt du, dieser Markt ändert sich ja auch an der Nase lang.
Es gibt Ja, nicht nur der Markt, es ändern sich ja auch permanent die Rechengrößen, ne? Also gerade jetzt 34D, wo es um Versicherungszahlen geht, also um Kennzahlen in der Sozialversicherung und so weiter, das ändert sich ja gefühlt auch spätestens alle 2 Jahre.
Naja, vor 2 Jahren, glaube ich, sind die Einkommensgrenzen für Wohnungsbauprämie angepasst worden. Ich habe jetzt letztens ein Programm gesehen, da sind immer noch die von vor 3 Jahren.
So. Ja, dann.
So, das ist natürlich, also das kann man nicht verhindern, gibt halt, wie in allem, gibt es auch da Unsinn.
Also, ja, klar. Ja, und es ist ja relevant, ne? Weil wenn du als Prüfling dann dich mit diesen Inhalten vorbereitest und dann in der Prüfung halt das falsche Ergebnis ausrechnest, hast du halt schon mal eine Frage falsch.
Ne? Genau.
Auf Grundlage der falschen Information, ja.
Genau, du verlässt dich natürlich darauf. Also das ist tatsächlich, ist, glaube ich, ein großer Makel. Das ist natürlich immer zum Beispiel der Makel eines Buches. Ne? Du kannst dir ein Buch kaufen zur Prüfungsvorbereitung. In dem Moment, wo es gedruckt ist, ist es halt alt.
Ja. Ja.
Was nicht heißt, dass es nicht tolle Bücher gibt, um das jetzt, wie Gottes Willen, niemandem zu nahe treten. Ich finde, es gibt tolle Autoren, die es gut machen, aber die haben trotzdem den Nachteil, dass sie 2 für alle 3 Monate.
Ja, genau. Du hast immer ein Viertel der Inhalte, der halt einfach veraltet, ne? Relativ schnell ungefähr. Ja.
Also, ja, wir hatten ein bisschen das Glück, dass ich eben schon so viel hatte. Also, ich hatte ja aus meinen Schulungen raus, war ich in der Lage, die Dinge einfach dann mehr oder weniger abzuschreiben. Und sie so zusammenzubasteln, dass sie eben in kleinen Lernhäppchen für den Konsumenten da sind.
Ja, was ist da so, also es gibt ja heute ganz viele Ansätze auch von Maklern selber, die sagen, hey, ich will für meine Kunden eine kleine Lernakademie machen, wo ich ein bisschen was erkläre, wie man mit Finanzen, Versicherungen richtig umgeht. Nee. Was ist aus eurer Erfahrung so eine gute Länge für so ein Teaching-Video, also wo ich ein Sachverhalt erkläre, sind es 2 Minuten, sind es 5 Minuten, sind es 10? Wie geht ihr das an?
Zwischen 2 und 10.
Ja, okay.
Ja, also wir haben, glaube ich, kein einziges Video, was länger ist als 8 Minuten. Also wenn wir, unser Content ist auch nicht nur Video-Content, sondern wir haben eben unterschiedliche Medien, die wir nutzen. Mhm. Aber wir haben festgestellt, dass Lerneinheiten kurz sein müssen.
Ja.
Das ist erstmal didaktisch, glaube ich, relativ moderner Trend. Zweitens ist es auch Zeitgeist. Ne? Also die Mitte 20-Jährigen, ehrlich gesagt, ich auch, spielen WhatsApp-Nachrichten in doppelter Geschwindigkeit ab. Man hört Podcast in 1,5-facher Geschwindigkeit. Alles muss irgendwie relativ schnell gehen. Und die Aufmerksamkeitsspannen sind halt gering. Lieber eine Serie als ein Film.
Ja. Ja, es ist krass. Ich habe letztens saß ich abends mal spät auf der Couch, mach den Fernseher mal an und dann lief ein alter James Bond. Ja. Und da ist ja der Schnitt und das ist ja alles noch ganz anders. Und ich habe wirklich beim Gucken dieses Films gemerkt, dass du regelmäßig gedanklich in so einem Modus warst, Alter, wann geht's weiter, ne? So, wenn so eine Szene ist, wo einfach mal zwei Menschen nur im Raum sitzen und einfach nur mal beide so an der Zigarre ziehen irgendwie und du denkst, okay, was ist los jetzt, ne? So, also du hast richtig so dieses TikTok-Syndrom irgendwie und bist gar nicht mehr in der Lage, so einen alten Film zu genießen, weil du immer denkst, okay, jetzt.
Oder weiter, ne? Ja, was die Leute viel machen, und da erwische ich mich auch bei, beim Sehen eines solchen Films ins Handy zu gucken.
Ja.
Und das habe ich letztens einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen, dass inzwischen Serien so gebaut sind, dass sich manchmal so Plots oder bestimmte Storys von unterschiedlichen Seiten nochmal wiederholen, also wenn es wichtiger Inhalt ist, weil die davon ausgehen, dass du nicht immer aufmerksam bist.
Ja,
ja. Also so. Und tatsächlich ist das auch einer der Gründe, warum wir sagen, die Lerneinheiten müssen kurz sein.
Ja. Ja, okay. Ja, gut. Dann habt ihr, okay, seid ihr mit Sachkunde-Gurus gestartet. Und die anderen beiden Jungs, die sind halt einfach Technik-Nerds. Also du bist der den Inhalt bringt und die anderen sorgen dafür, dass es funktioniert.
Ja, das würde denen aber jetzt nicht gerecht werden. Das sind, wie gesagt, zwei super Unternehmer, die eben dann auch eine andere Firma parallel groß gemacht haben und auch veräußert haben dann irgendwann. Und die also wirklich, also zwei Maschinen, wenn sie sich auch hören, wie sie damit leben, aber ist übrigens auch, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, im privaten Umfeld, du denkst ja immer, wie gesagt, als wir das zusammen gestartet haben, war ich 53 und dachte, ich bin ein flinkes Kerlchen, bis du zwei so Jungs an der Seite hast.
Ja.
Und dann weißt du, wie dein Tempo gerade ist. Also das ist schon beeindruckend und die beiden immer sagen, sie challengen mich auch häufig und das auch gut so.
Hält ja frisch.
Naja, bringt auch natürlich was. Na, sie haben wirklich viele Ideen und sind gedankenschnell und entscheidungsschnell und super strukturiert. Alles Dinge, die bei mir, zumindest verglichen mit den beiden, fehlen. Also insofern war es schon mehr als nur Technik. Die sind ideenreich und wirklich haben ein hohes Engagement. Zwischendurch waren sie eben sehr intensiv mit ihrem eigenen Unternehmen noch beschäftigt, das ist auch klar. So hat jeder immer noch so sein Ding gemacht. Wir haben erst im Grunde ein bisschen später richtig alle angefangen darin zu ziehen, weil wir eben auch nicht von jetzt auf gleich alle unsere anderen Engagements einfach an die Seite packen konnten.
Ja.
Wir haben dann auch zwei Jahre später noch einen vierten Gründer mit dazu genommen, der sozusagen jetzt die komplette Technikverantwortung hat und ein wahnsinnig guter Entwickler ist und vor allem auch ein wahnsinnig guter Entwickleranleiter ist.
Ah ja, das ist auch wichtig.
Du warst ja ein Entwicklerteam, da muss ja einer sagen, du schreibst das den Code und du machst das und du musst so und er weiß halt, wie das hinterher aussieht, was ich.
Ja, das ist wichtig.
Extrem beeindruckend.
Ja, das kenne ich. Cool.
Wir haben mit 34i angefangen. Also das war unser erstes Produkt. Wir haben nicht sofort alles gehabt.
Ah, okay, mit i angefangen sogar.
Genau. Das lag daran, dass die Jungs aus der Baufinanzierungsecke kamen kommen. Und damit war sozusagen der Ton gesetzt. Also wir wollten erstmal i machen. Und ich war auch gerade relativ intensiv selber in diesen i-Schulungen unterwegs, weil das damals noch nicht jeder machte.
Ja, okay.
Also was naheliegend, dass wir das als erstes machen. Dafür gab es noch nicht so viel Wettbewerb. Und das war eine Zeit, als die Zinsen mal 0% waren.
Mhm.
Das heißt, jeder, der ein Haus gekauft hat, wollte anschließend selber Baufinanzierungsberater werden. Und wir hatten also blitzschnell einen ganz großen Markt für dieses Thema.
Ja, und in welchem Zeitraum habt ihr dann DF, was es alles noch gibt, dazugenommen?
Wir haben dann tatsächlich, soweit ich mich noch erinnere, sogar erst F dazugenommen und dann D innerhalb von 2 Jahren. Also
ist ja jetzt nicht so lange. Ne?
F war für mich leicht, auch weil ich da das Material auch hatte. D brauchte ich tatsächlich Co-Autoren. Ich bin ein Banker, er hat zwar viel mit Versicherungen gemacht und kann auch jede erklären, aber dann das auf so ein IHK-Niveau zu bringen, das habe ich nicht alleine gemacht, sondern da habe ich mir Hilfe geholt.
Ja.
Das mache ich übrigens auch heute noch. Also nicht so, wir sind inzwischen ein kleines Redaktionsteam und ich bin noch nicht so vermessen, dass ich mir nicht von außen Leute hole, wenn ich einen tollen IHK-Prüfer kenne, dann frage ich den, wie machst du das eigentlich?
Ja. Ist ja auch, also da muss man ja schon auch ins Detail gehen und muss halt alles abdecken, ne?
Ja, und muss auch das, was du vorhin gesagt hast, das muss auch immer muss immer modern sein, alles muss mal aktuell sein.
Ja.
Ich lese schon viele Newsletter und glaube, dass ich viel mitbekomme. Aber manchmal ist dann doch nochmal, dass jemand sagt, habt ihr eigentlich schon? Und ja. So.
Ja, krass. Wie viele Sachkundeprüfungen habt ihr jetzt schon vorbereitet? Also wie viele Prüflinge habt ihr schon glücklich machen können?
Über 6.000 tatsächlich. Also wir haben jetzt über 6.000 Leute in den 6 Jahren durch die Prüfung geführt und das mit sehr stark steigender Tendenz, spricht sich ja drum. Und das ist natürlich auch ein gutes Gefühl. Wir haben, ich glaube, also Stand heute, glaube ich, 560, 4,8 Sterne Bewertungen bei Google.
Ja.
Wir kriegen sehr, sehr viel positives Feedback. Neben dem, was da steht, auch durch Anrufe, durch E-Mails, die wir bekommen und so, dass die Leute sich bedanken. Ja. Und ehrlich gesagt, ich bin ein relativ emotionaler Typ. Mir macht das Spaß. Also,
ja, gut, sorry. Wie macht ihr die Vorbereitung auf den praktischen Teil, also auf das Beratungsgespräch?
Das war tatsächlich am Anfang ein bisschen eine Krux, weil wir überlegt haben, wie kriegen wir das hin, ohne dass man das übt, bis mir klar wurde, dass das ja ein sehr standardisiertes Gespräch ist. Das heißt, im Grunde kannst du das Gespräch üben, ohne dass dir einer gegenüber sitzt. Weil es gibt ja klare Anforderungen anhand des Beratungsprotokolls, also des Protokolls, also des Prüfungsprotokolls, und anhand dessen, was die IHK sagt, was man machen soll. So, und das haben wir als Standardgespräch vorbereitet. Also gesagt, so musst du das Gespräch führen, dann ist relativ egal, was der dir gegenüber sagt. Solange du einigermaßen unter einer Linie bleibst, wirst du das dann bestehen. Da haben wir Mustergespräche gebaut, Audiodateien, also Gespräche nachgespielt. Wir haben Musterunterlagen, also Beratungsdokumentationen für den 34D, so Bedarfsermittlungsbögen. Und das geht dann tatsächlich, also da fährt so ein Vinianer durch. Also
das ist nicht, okay. Ja. Wer sind heute eure typischen Kunden? Sind das die Quereinsteiger, die von null auf Let's Go, oder wer kommt auf euch zu?
Das ist lustig, weil die Jungs, mit denen wir im Marketing zusammenarbeiten, fragen mich das ungefähr alle 3 Wochen. Nenn mal Personas, heißt das dann immer. Was ist denn so der Standardkunde, den ihr habt? So, unser Standardkunde ist zwischen 20 und 65.
Ja, okay.
Das heißt, wir haben das nicht. Also, wir haben wirklich quasi jede Art von Kunden. Im 34D sind's verhältnismäßig viele Quereinsteiger, weil das ein klassischer Vertriebseinstieg ist.
Ja, ja.
Und inzwischen, wir haben auch Kooperationen mit großen Versicherungen und auch die haben inzwischen die Situation, dass sie eben Quereinsteiger mit an Bord nehmen, aufgrund des, erstmal Fachkräftemangel, das hat sich auch in der Finanzdienstleistung.
Ja.
Und die landen nicht selten bei uns, ne, weil die Inhouse-Ausbildungen manchmal zu lange dauern. Die sind super intensiv, ne, bei den ganzen Terminen, aber die dauern halt 9 Monate. Bei uns sind die Leute schneller fertig.
Wie schnell im Schnitt?
34D, 8 bis 10 Wochen, die anderen kürzer. Also.
Ah, okay.
Und wir haben auch
I und F kürzer.
Okay. Ja, 6 Wochen. Also der Flaschenhals, Thorsten, ist nicht, dass die Leute bei uns nicht schnell genug lernen, sondern du kriegst keinen Prüfungstermin.
Ja, okay.
Das ist tatsächlich schwieriger. Aber um nochmal auf die Personas zurückzukommen, also wie gesagt, 34D sind viel Quereinsteiger, aber tatsächlich, und dann eher ein bisschen jünger, also sagen wir 40 und drunter.
Mhm.
Bei I und F sind es häufig Leute, die sich zusatzqualifizieren, also die schon länger im Markt sind und sagen, ich bin Immobilienmakler, jedes Mal gebe ich das Geld, gebe ich dann hinterher die Finanzierung an einen Makler, Finanzierungsmakler ab, den ich kenne. Das ist ja eigentlich albern, das könnte ich auch selber machen.
Ja.
Viele Ältere haben sich gescheut oder tun das noch vor dem Aufwand für die Prüfung. Und wenn sie uns dann kennenlernen und merken, wie schnell und einfach das geht, sich darauf vorzubereiten, auch wenn man jetzt, sag ich mal, schon 50 plus ist, dann verlieren sie eben die Angst und dann klappt's auch. So, das ist ein großer Vorteil.
Ja, das ist gut. Wie viele habt ihr, die jetzt als Quereinsteiger mit bei euch einsteigen, die tatsächlich 55 plus sind?
Tatsächlich kann ich das gar nicht ganz genau sagen, weil ich die Leute ja nicht kenne. Also das Lustige ist, wir fragen das Geburtsdatum nicht ab, wenn die Leute sich onboarden. Und wir haben ja, wenn man ganz ehrlich ist, ein relativ anonymes Verhältnis zu den.
Ja, okay, alles klar.
Also es ist mir eher eine Gefühlsfrage. Was wir machen, wir machen vor jeder IHK-Prüfung ein Prüfungsvorbereitungswebinar. So ein großer Videocall.
Ja.
Es sind 80, 100 Leute drin. Und da sehe ich viele ja im Bild. So, dann kann ich schon sehen, dass da manche auch, sag mal, ähnliche Haarfarbe haben wie ich und dann trotzdem noch den Mut haben, da reinzukommen, sind da genauso viele Jüngere drin. Und wir haben auch Leute, die sich 5 Tage vor der Prüfung bei uns anmelden und bestehen. Da weiß ich nicht, was die vorher schon alles gemacht haben, aber das
geht. Ja, okay. Mhm. Ja, gut, die Inhalte sind ja on demand, das heißt, notfalls suchtet man das dann eben auch durch, ne?
Genau, das ist tatsächlich auch ein großer Vorteil. Du kannst halt lernen, wann, wo und in welchem Tempo du willst.
Ja, ja. Wobei es natürlich jetzt keine Empfehlung ist, das so zu machen, würde ich mal vorschlagen.
Nee. Wie gesagt, also das Zeitfenster öffnet sich sowieso, weil die meisten haben nicht schon einen Prüfungstermin, wenn sie zu uns kommen, sondern sagen, ich suche mir jetzt einen. Und gerade beim D bist du bei vielen IHKs jetzt sehr im Mai, bist du dann im September.
Krass, okay.
Und das dauert dann schon ein bisschen, also hast du genug Zeit, dich vorzubereiten.
Ja, Wahnsinn. Okay, und wie genau läuft dann euer Angebot ab? Also du hast ja schon gesagt, es gibt Videos, es gibt textliche Inhalte und so weiter. Das ist alles auf einer Plattform, da loggt man sich ein und wird man dann von A nach Z durchgeführt oder wie geht das?
Also zunächst mal, wir haben eine eigene Lernmanagement-Software gebaut. Das heißt, wir sind nicht auf irgendeiner Plattform angedockt, sondern es ist unser eigenes Baby, was sehr viele Vorteile hat. Zum Beispiel können wir eben schnell auf Kundenwunsch reagieren. Ne? Also das haben wir nicht immer, wenn einer sagt, kann ich mal das haben, dann bauen wir nicht sofort alles neu. Aber wir sammeln das dann schon und sind zum Beispiel gerade in der Entwicklung eines neuen Dashboards, was am Ende auch daher kommt, dass Leute gefragt haben, können wir nicht das haben, können wir nicht das haben, insbesondere auch unsere Corporate-Kunden. Technisch läuft es so ab, du kaufst bei uns, kriegst sofort ein Login, also bis in der Sekunde, wo du das Produkt gekauft hast, wirst du freigeschaltet und kommst dann eben auf dein Dashboard und siehst die für dich freigeschalteten Kurse, gibt es ein Einführungsvideo, wird genau erklärt, wie alles funktioniert.
Ja.
Und dann fängst du idealerweise mit der ersten Lektion an und liest dir die durch, hörst dir die an, guckst dir die an. Es gibt sozusagen diese drei Medien. Das immer Text, weil man mit Text am besten lernen kann.
Ja.
Und wir haben 90% der Fälle Video und oder Audio dazu, so dass man das auch mal wie so ein Podcast oder eben, wenn man zwischendurch mal was gucken will, sich ansehen kann.
Ja.
Und dann besteht der ganze Kurs aus eine ganze Menge sogenannter Module, also in denen wir bestimmte Lerneinheiten zusammengefasst haben in, sag ich mal, 6-7 Lektionen. Und am Ende eines Moduls gibt es dann immer ein Quiz. Also gibt es dann Fragen, die sehr ähnlich sind zu den Fragen, die bei der IHK-Prüfung drankommen, mit denen du dann dein Wissen, mit dem so eine Lernkontrolle hast.
Mhm.
Und das, was vielleicht so ein bisschen unser didaktischer Kniff ist, ist, dass wenn du die Frage beantwortet hast, kriegst du sofort angezeigt, ob die richtig oder falsch ist, logischerweise.
Ja.
Kriegst aber auch einen Kommentar angezeigt, der nochmal erklärt, warum das so ist, oder der zum Beispiel beim 34D auf einen entsprechenden Proximus-Eintrag verweist. Dann sagt, Hausfahrtbedingungen Nummer 4, Platz 5.
Ja.
Da steht das nochmal genau drin. Und wir haben einen Link. Wenn du dann, also unter der Frage kannst du einen Link klicken und dann öffnet sich ein Pop-up-Fenster und da siehst du nochmal genau die Lektion, in der besprochen wird, was jetzt in der Frage Thema ist. Das heißt, ich kann mir nochmal genau angucken, warum die Antwort nun wirklich so ist.
Ja.
Lektionen sind ja, wie gesagt, immer 4-5 Minuten lang, also da findet man auf jeden Fall auch sehr schnell die Textstellen, die man braucht, um das zu verstehen.
Ja, das ist gut. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man so Multiple-Choice-Fragen, dann hast du eine falsch und du weißt nicht, warum.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch, was viele uns sagen, dass das sehr hilfreich ist. Zusätzlich haben wir unter jeder Frage und auch unter jeder Lektion die Möglichkeit, dass du Fragen stellen kannst. Also gibt's ein Fragenfeld. Du kannst also Freitags eingeben, weil wir, habe ich nicht verstanden, könnt ihr nochmal erklären. Das landet dann hier in unserem kleinen Redaktionsteam. Und die Fragen werden sehr zeitnah, also in der Regel innerhalb von 1-2 Stunden, beantwortet. Übrigens auch am Wochenende.
Ja, cool.
Entsprechende Dienstag.
Die sind öffentlich sichtbar, die Fragen dann, oder hat da jeder seinen eigenen?
Jeder hat seinen eigenen, genau.
Ja,
Wir denken darüber nach, ehrlich gesagt schon etwas länger, daraus auch so eine Art Forum zu bauen. Das ist aber, das hat durchaus auch ein paar Herausforderungen, deswegen haben wir es bisher noch nicht gemacht, aber es ist wahrscheinlich was jetzt als nächstes mitkommt.
Aber gut, die Frage ist, habt ihr die Nachfrage danach? Also ist da der Wunsch da nach so einem Forum?
Ja, immer dann, wenn wir dieses Webinar machen und die 80, 100 Leute sich auf einmal sehen, dann sagen die, Mensch, schade, das wusste ich schon mal vorher austauschen konnten. So.
Okay, ja. Ja gut, weil sonst dachte ich mir jetzt gerade, wenn die nur 6 Monate maximal oder ich sag mal 8 Wochen bei euch verbringen, dann ist ja die Zeit relativ kurz, um da jetzt so ein Community-Ding draus zu machen. Ne? Das ist ja, Also klar, man kennt ja diesen Trieb, ne? Du hängst mal 3 Tage mit Leuten aufeinander und dann beim Verabschieden kommt es dir vor, als wenn du deine Familie verlässt. Ja. Und man sagt so, oh, wir müssen unbedingt, ne? Also das sind ja immer so diese Dinger, ja, wir müssen unbedingt das jetzt jede Woche machen und jeden Tag und am besten immer. Und dann verläuft es sich am Ende doch wieder, weil man dann nach 2 Tagen merkt, ja, okay, das war jetzt mal kurz emotional und irgendwie, aber
ja, also deswegen haben wir es auch noch nicht, also es war jetzt nicht unser erster Fokus, aber die Nachfrage kommt tatsächlich. Ne? Das,
ja, okay.
Das ist keine Community, da könnte man natürlich, da gibt es jetzt einfache Möglichkeiten, das zu bauen. Also eine Facebook-Gruppe bauen oder so, aber bisher das gar nicht. Was ihr bei LTD individuell fragen, das hilft enorm, das sagen die Leute auch. Ja. Und so.
Wie sind denn eine der wichtigsten KPIs, wahrscheinlich auch in der Außendarstellung für euch, ist ja die Bestehensquote. Wie ist die bei euch?
Das ist, also streng genommen kann man es gar nicht 1000%ig messen, wir können es aber sehr genau messen, weil wir ein Feature eingebaut haben von Anfang an, nämlich die Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn jemand mit unserer Hilfe nicht besteht, dann hat er die Option, entweder weiterzulernen oder sein Geld zurückzubekommen. Jedenfalls erfahren wir das. Ja. Damit können wir ziemlich genau messen, wie hoch die Quote ist. Und wir liegen bei I und F deutlich über 95%. Also gefühlt jetzt noch, kann ich tatsächlich nicht 1000%ig sagen, wie gesagt, aber 2 von 100, die durchfallen. Und da ist tatsächlich so, letztens hat sich einer bei mir entschuldigt, weil ich in dem Webinar immer sage, die sollen unsere Quoten nicht versauen. bei D sind es ein paar mehr, eine anspruchsvollere Prüfung und ein bisschen mehr Quereinstieg, da sind es, würde ich mal sagen, liegen wir immer noch weit über 90%, aber das sind schon so die, also das ist auch unser Anspruch, jeder Einzelne, der durchfällt, ärgert mich.
Ja, klar. Ja.
Und da lasse ich auch nicht locker, also wenn jemand durchfällt, dann telefoniere ich auch mit dem. Ich will wissen, was da passiert, was können wir besser machen, wo ist unser Fehler gewesen, wir versuchen jeden Tag besser zu werden.
Ja, das ist ja am Ende euer Produkt, ne? Die bestandene Prüfung. Also und ja, das ist ja.
Ja. Nur, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir eben doch inzwischen so viele durchbringen. Ich meine, bei der 34i-Prüfung, bei der 34d-Prüfung fallen bundesweit so 45% bei jeder Prüfung durch. Und wenn wir dann über 90 liegen, dann bin ich schon ganz zufrieden.
Das ist schon mal ganz in Ordnung, ja, das stimmt. Ja, okay. Und was zahlt man dafür bei euch? Ist das ein Abo oder zahlt man eine Pauschale einmalig oder wie geht das bei euch?
Man zahlt einmalig. Es gibt also ein Lernpaket, das kostet im allerextremsten Fall 699 € aktuell. Mhm. Und da ist dann das mögliche und das schriftliche Prüfungspaket mit drin. Das ist alles, was du brauchst, um die Prüfung zu bestehen. Eine Ausnahme beim 34D musst du noch weitere 10 € für einen Online-Proximus ausgeben, weil wir den nicht liefern dürfen. So, den muss man also dann separat bestellen. Da gibt es bei uns aber den Link dann dazu.
Wird der auch noch physisch ausgeteilt oder ist das jetzt wirklich nur online?
Man kann den auch physisch haben, aber ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Der ist so 2 Daumen dick und DIN A4 groß. Also das möchte man nicht mehr mit sich rumtragen, wenn man sonst beim Yogi lernt. Unsere Kurse sind eben mobile ready. Das heißt also, die sind auf dem Handy verfügbar, auf dem Tablet verfügbar, auf dem PC verfügbar. Das funktioniert auf alle 3 Geräten einwandfrei.
Ja.
So, also 6,99, wenn ich nur ein Einzelpaket brauche, also nur die schriftliche oder nur die mündliche Prüfungsvorbereitung, kostet 3,99. Und das ist verglichen mit dem, was wir dann da liefern, auch ein sehr, sehr fairer Preis.
Ja, würde ich jetzt gefühlt auch mal sagen. Also dafür, dass du damit eine Marktzutrittsbarriere überwindest, ist das ja.
Für dir. Und wie gesagt, und du hast eine hohe Garantie, dass du es eben auch dann schaffst. Was wir jetzt machen, vielleicht ist das noch spannend, ist, wir ergänzen jetzt das Produktportfolio, um Dinge, die sozusagen nach der Prüfung kommen, weil wir eben gerne, weil Kunden uns fragen, Mensch, wir würden gerne weiter mit euch zusammenarbeiten, gibt nur nichts mehr, was ich brauchen kann.
Ja.
Und so haben wir jetzt, werden wir in 2-3 Wochen mit IDD-Weiterbildung starten. Zum Beispiel ist das für alles Fachleute eben die Option, jetzt auch ihre IDD-Stunden mit uns abzulegen. Und zwar eben nicht, dass der von der Nix-Nutzier jetzt 3 Stunden lang seinen neuen Unfalltarif erklärt, sondern wir haben eben im Sachkundeberufs Stil kurze 20, 25 Minuten Einheiten, mit denen du dir dann eben auch 20 oder 25 Minuten IDD zusammenklöppeln kannst, die dann aber Themen haben wie, was ich, Auswirkung des Cannabis-Gesetzes auf die Krankenversicherung oder was machen, wie berate ich Kunden aus der Gen Z oder aber also ganz viele sehr, sehr spannende Themen, die immer kurz und knackig sind.
Ja, cool.
Und wir schreiben da auch gut, zertifizieren alles und machen alles, was dafür notwendig ist.
Ja, und das macht eure Redaktion dann? Also die Inhalte recherchieren und so weiter?
Na, wir haben einen, in dem Fall haben wir noch einen Partner mit dazu genommen, der schon ein bisschen länger diese Kurse baut, der auch dafür sorgt, dass das auch alles zertifiziert ist, also alles sozusagen den Anforderungen entspricht, die man dafür braucht. Und so machen wir das also eben, wie gesagt, mit einem externen Partner zusammen, der aber das auch schon sehr erfolgreich vorgelebt hat. Und wir bauen immer was dazu. Also wir fangen an mit 60 solcher Kurse und da kommen dann ein paar Tage, kommt immer mal ein oder zwei dazu. Das ist auch das, echt lustig, in dem Moment, wo du das rum erzählst, kommen Leute auf mich zu und sagen, ah, ich hätte hier noch was, private Krankenversicherung für werdende Mütter oder so. Ich sage, ja, cool, machen wir. Ne? Dann holen wir diejenige hier in unser Videostudio, machen dann ein kleines Video dazu und dann bauen wir dann einen kleinen Kurs drumherum, der eben dann auch knackig ist. Also 20, 25 Minuten, das reicht völlig aus, um ein bisschen was dazu zu erfahren.
Ja, ja.
Und für die, noch ein Satz, und für die Baufinanzierer haben wir eben ein Folgeprodukt, die Baufi Masterclass. Also, was machst du, wenn du mit der Baufinanzierung Prüfung fertig bist? Jetzt stehst du da. Und das ist ja durchaus ein komplexer Markt, der dann auf dich zukommt.
Ja.
Und da helfen wir am Start, um die Leute dann auf den Weg zu bringen.
Ja, und da habt ihr da auch irgendwie jetzt mit Europace oder mit irgendwelchen Procheck oder, nee, wie heißen sie noch, EHIP und Co., habt ihr da irgendwie Kooperation?
Mit allen gesprochen, wir haben mit allen sehr gute Kontakte und wir haben 14 externe Experten in dem Kurs, die also über viel, viel Jahre Erfahrung verfügen und die dort dann aus ihrer Sicht die Dinge erklären. Und was weiß ich, wo kommen die Kunden her, wie geht das mit den Plattformen, welche Provisionen kann man wofür kriegen, worauf achtet die Bank, wie funktioniert so ein Beratungsgespräch, worauf muss ich rechtlich achten, Downloads, wie das sind Unterlagen und so weiter. Also alles, was man dafür eben braucht, um tatsächlich zu starten. Und funktioniert auch gut.
Ja. Wie lange machst du das noch?
Also, das habe ich letztens lustigerweise meinen Vater gefragt, der auch noch lebt, der Anfang 80 ist. Gut, ich sage, ich wüsste im Moment keinen Grund, warum ich damit aufhören soll. Also, es macht mir wahnsinnig Spaß. Es ist jeden Tag neu. Es ist auch mit den, jetzt habe ich ja nun deutlich jüngere Geschäftspartner, die vier sind, wie gesagt, alle noch unter 40 und die drei sind, wie gesagt, alle unter 40 und die, wie gesagt, treiben mich im positiven Sinne vor sich her und das hält ja auch frisch. Also manchmal ist es anstrengend, zugegeben, aber und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass mir jetzt ein bisschen über den Kopf wächst, aber in Summe macht es eben wahnsinnig Spaß und dieses den steigenden Erfolg und auch das positive Feedback und die Weiterentwicklung, die wir alle machen, zu sehen. Also wir bleiben ja nicht stehen. Wir haben nicht ein Produkt und hören auf. Das wüsste ich im Moment nicht, warum ich das nicht noch 20 Jahre machen soll.
Ja. Ja, wie du sagst, hält frisch. Ich habe, ich weiß nicht, ob es auf Insta oder TikTok war, habe ich letztens ein Video gesehen von diesem 97 Jahre alten Menschen, irgendwo in USA oder so, glaube ich, der jeden Tag Tennis spielt.
Ah, okay.
Und der sagte in einem Interview dann, auch auf die Frage so, ja, wie lange wollen sie es denn noch machen jetzt? Ne? Wo er sagte, ja, was soll ich denn machen? Wenn ich jetzt aufhöre, bin ich in zwei Wochen tot.
Ich bin gut, die auszuschließen. Also mein Dad zum Beispiel, der arbeitet eben auch noch. Ne? Er sagte, ich werde die ganze Zeit hier rumsitzen. Also das ich hätte nicht, wüsste nicht warum. Und solange man was hat, was einem Spaß macht, ne, ob das jetzt ein Sport ist oder eben so eine Aufgabe, wie wir jetzt hier haben, solange ich das, so, also solange ich hier was dazu beitragen kann, ne, wenn die mich am Ende nur noch durchschleppen, dann ist es irgendwie auch Quatsch.
Ja, es gibt ja auch die Beispiele, ne? Dann die senilen Alten, die Inhaber, die irgendwo sitzen und die Entwicklung blockieren.
Ja, genau. Das würde nicht passieren. Dann würde ich mich im Zweifel auf meinen alten Teil zurückziehen und hoffen, dass die Jungs das so erfolgreich machen, dass für mich immer noch ein bisschen was übrig bleibt, weil mir gehört ja ein bisschen was zu.
Ja, und das Gute für deine Jungs ist ja jetzt, sie haben es ja jetzt live hier in der Aufzeichnung. Und können es dir dann in 20 Jahren vorspielen. Hey Michael, hier, du hast gesagt, wenn du anfängst, uns zu nerven, bist du raus.
Genau. Es ist dokumentiert, wobei ich nerv die, glaube ich, heute schon. Insofern muss ich aufpassen.
Okay. Ja, oder zu blockieren, sagen wir mal so, wenn du anfängst
und
zu blockieren.
Nein, aber es macht wahnsinnig Spaß mit denen und es macht wahnsinnig Spaß, das voranzutreiben und auch so getrieben zu werden letztlich, weil das eben, wie gesagt, hält frisch und fit und ich kann heute Dinge in der digitalen Welt, obwohl alle aus meinem Team sagen würden, der kann nichts, aber ich kann heute viele Dinge in der digitalen Welt, die für mich vor 5 Jahren völlig unvorstellbar waren. Und das alleine ist schon Grund genug, das weiterzumachen, neben den ganzen anderen positiven Kram, den das mit sich bringt.
Ja, cool. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg dabei.
Ich danke dir.
Bin gespannt. Wir werden uns ja wahrscheinlich öfter mal oft über den Weg laufen und uns auch erkennen und miteinander sprechen. Gesehen haben wir uns bestimmt schon öfter, aber wir kannten uns halt noch nicht.
Genau, wir haben uns ja skurrilerweise über unseren gemeinsamen Freund Matthias kennengelernt.
Genau, ja, richtig. Der legendäre Anruf aus der Kneipe, ja.
Berlin beim Bittrinken saß und Matthias sagt, warte, hier, ich rufe mal mit Thorsten an. Hier, du musst mal mit dem sprechen.
Ja, das war echt ein guter Anruf, ja. Das war cool. Okay, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch, lieber Thorsten. Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit und wünsche dir natürlich auch noch viel Erfolg mit diesem tollen Podcast.
Ja, vielen Dank. Wir haben ja gerade, ist ja knapp eine Woche her gerade, den ersten Platz gewonnen hier beim OMGV Podcast Award. Also wir sind ja offiziell der beste Versicherungspodcast 2025.
Ja, und mit Recht, ich höre es wirklich gerne. Also tatsächlich bin ich natürlich auch spät aufgekommen, weil ich bin ja kein Vermittler in der Branche, aber ich finde vieles von dem, was ihr da macht, hochinteressant. Übrigens mittelbar dann auch für uns, weil wir daraus natürlich auch lernen, erstens, was könnten wir möglicherweise noch liefern, was wir noch nicht haben, und auch schon mal hören, ach guck mal, so kann man das auch erklären, dann müssen wir vielleicht mal was bei uns umbauen, und das machen wir dann auch. Also wir können jederzeit alles ändern, das machen wir eben auch live.
Ja, cool. Also in diesem Sinne,
Thorsten, vielen Dank.
Danke, Michael.
Und bis bald.
Ja. Bis bald, und lieber Zuhörer, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist, dann vielen Dank dafür, und dann darfst du uns natürlich jetzt noch eine weitere Minute widmen und uns gerne bei Apple Podcasts oder Spotify bewerten und uns gerne auch dein Feedback als Kommentar hinterlassen. Also, das war's. Bis hier, danke und tschüss.
Tschüss.